Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt. Take two. Nein. Take two. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen eine Frage behandeln, die eigentlich in der Kirche Gottes schon seit langem geklärt ist, geklärt sein sollte, verstanden worden ist, was die Antwort auf die Frage ist, die wir heute behandeln wollen. Und gleichwohl gibt es in letzter Zeit wiederum Tendenzen, Strömungen innerhalb gewisser kirchlicher Organisationen, die alles dies so in Frage stellen und die damit neuen Ideen daherkommen, die gar nicht mal so neu sind. Nun, ich bin mir bewusst, dass die heutige Predigt bei einigen vielleicht Anstoß erregen wird, die auf diese falschen Ideen gesprungen sind. Und natürlich würde das orthodoxe Christentum in keinster Weise das akzeptieren, was ich Ihnen heute sage. Aber ich will es Ihnen anhand der Bibel beweisen. Und die Frage, um die es mir heute geht, ist die Frage, wer war der Gott des Alten Testamentes? Nun, wir haben seit vielen, vielen Jahren gelehrt, erkannt, verstanden, dass es nicht der Vater war, sondern dass es Jesus Christus war, der Gott des Alten Testamentes war. Und ich werde Ihnen heute auch zeigen, warum dies der Fall ist, der Fall sein muss. Aber einige lehren jetzt heute, ja nun, es war doch der Vater. Einige lehren sogar, dass Jesus Christus gar nicht existiert hat vor seiner Menschwerdung. Und dann gibt es das orthodoxe Christentum. Und die sagen ihnen, es war weder der Vater noch der Sohn, Jesus Christus, es war die Dreieinigkeit. Eine Person in drei Personen. Weil diese Dreieinigkeit immer so existieren muss und nicht anders existieren kann. Nun, auch das werde ich in einer künftigen Predigt noch einmal näher beleuchten, warum dies eine total falsche Lehre ist. Aber schauen wir uns einmal einige Stellen an, die uns deutlich zeigen, zunächst einmal, dass Jesus Christus existiert hat vor seiner Menschwerdung und wer er war und was er vor seiner Menschwerdung getan hat. Da haben wir eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Kennen Sie den Jesus der Bibel? Kennen Sie den Jesus der Bibel? Und ich möchte hier ein wenig aus dieser Broschüre zunächst einmal vorlesen, angefangen auf Seite 3. Da heißt es in der Überschrift, Gott seit Ewigkeit. Die Bibel offenbart, dass beide, der Vater und Jesus Christus, Gott sind. Und dass sie immer schon seit Ewigkeit her Gott gewesen sind. Beginnen wir in Johannes 1, Vers 1. Und wir zitieren hier aus der Lutherbibel 2009. Im Anfang war das Wort. Nun, im Griechischen steht für das Wort der Begriff Logos. Und das kann Sprecher bedeuten. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wir sehen, dass es Jesus Christus ist, das Wort, derjenige, der spricht, und so geschieht es. Und dann zitieren wir Psalm 33, Vers 9. Und der dann später zu Fleisch wurde, wie uns Johannes 1 und Vers 14 sagt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist das Wort, es ist der Sprecher, es ist der Logos, es ist Jesus Christus, der als Gott bezeichnet wird. Nun, einige bezweifeln das auch, sagen, ja, das heißt nicht Gott, das heißt göttlich, aber das ist nicht das, was das Griechische sagt. Wir fahren fort in Matthew Henrys Commentary on the Whole Bible, Folgendes zu lesen. Was er, Johannes, von ihm sagte, ist genug, um widerspruchslos zu beweisen, dass er Gott ist. Er versichert seine Existenz von Anfang an. Im Anfang war das Wort. Dies verrät seine Existenz nicht nur vor seiner Menschwerdung, sondern vor aller Zeit. Zu Beginn der Zeitrechnung, als alle Kreaturen geschaffen und ins Leben gerufen wurden, war dieses ewige Wort schon in der Existenz. Die Welt war von Anfang an, aber das Wort war im Anfang. Das Wort war Gott, eine individuelle Persönlichkeit, denn er war mit Gott, dem Vater. Schauen Sie, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und dann heißt es hier, alles ist durch das Wort gemacht worden und nichts, was existiert, ist ohne das Wort gemacht worden. Mit anderen Worten, das Wort, Jesus Christus, hat alles erschaffen. Wir fahren dann fort, auf Kolosser 1 und Vers 19 einzugehen. Kolosser 1 und Vers 19. Und da heißt es wie folgt. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Aber in Vers 16 lesen wir, denn in ihm, und die Rede ist von Jesus Christus, er wird hier das Ebenbild des unsichtbaren Gottes in Vers 15 genannt, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem. Und es alles besteht in ihm. Schauen Sie, das Sichtbare, das Unsichtbare, alles, was es gibt, ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Was bedeutet das genau? Nun, das Physische, klar, das Universum, die Erde, alle Tiere auf Erden, der Mensch, alles dies ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Aber auch das Unsichtbare, was unserem menschlichen Auge unsichtbar ist, ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Das bezieht sich auf die Engel, das bezieht sich auf alle diese geistigen Dinge im Himmel. Die Bibel spricht viel von geistigen Dingen im Himmel, einem Altar, einem Tempel, einem Thron, einem Berg. Alles das ist durch Jesus Christus geschaffen worden und für ihn geschaffen worden, wie es heißt. Nehmen wir die Engel als Beispiel. Die Engel sind geschaffen worden, um ihm zu dienen. Und dann sendet er die Engel aus, um uns zu dienen, die wir das Heil ererben sollen. Das wird über Jesus Christus gesagt. In unserer Broschüre über Kennen Sie den Jesus der Bibel, da fahren wir fort, dann noch Folgendes zu betonen. Da zitieren wir Hebräer 1, angefangen in Vers 1. Und auch das schauen wir uns einmal kurz jetzt hier noch einmal an. Hebräer Kapitel 1 und in Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Die Welten, andere übersetzen, das Universum. Mit anderen Worten, wir hatten es ja bereits gesehen, alles, was existiert an physischem und an geistigem, mit Ausnahme natürlich von Gott, dem Vater und Jesus Christus selbst, hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus erschaffen. Und so heißt es in Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und das hatten wir auch gerade schon gelesen, dass er alles erhält, zusammenhält. Es gibt noch eine weitere interessante Aussage, auf die ich hier kurz eingehen möchte, was Jesus Christus selbst von sich sagt. Das sagen wir auf Seite 5 unserer Broschüre. Jesus Christus spricht öfters davon, dass er schon früher existiert hatte. Einmal sagt er klar und deutlich, dass er als Gott schon vor Abraham gelebt hat. Die Juden waren darüber so erbost, dass sie Jesus steinigen wollten. Beachten Sie den Dialog und die Reaktion der Juden auf Christi Worte in Johannes 8, die Verse 56 bis 58. Johannes 8, die Verse 56 bis 58. Jesus sagte, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus sagte, bin ich, oder richtig übersetzt, wie es zum Beispiel auch die englischen Bibeln haben, ich bin. Er sagt nicht, ich war, er sagt, ich bin. Ehe Abraham wurde, ich bin. Hört sich zwar im Deutschen komisch an, aber das ist genau das, was er sagte. Und die Juden verstanden auch das, was er meinte. Die wussten, dass er sich hiermit mit Gott bezeichnete, mit Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin, wie er sich gegenüber Mose identifiziert hat. Mit anderen Worten, der Ewige des Alten Testamentes. Und deshalb hoben sich Steine auf, um ihn dann zu töten, wie der nächste Vers uns sagt. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt das auch so. Bevor Abraham war, ich bin. Die hier wieder gegebenen Worte, war und bin, unterscheiden sich sehr. Der eine Abschnitt bedeutet, dass Abraham erschaffen wurde. Mit dem anderen sagt Jesus, ich existiere. Die Aussage ist deshalb nicht, dass Christus vor Abraham entstanden ist, sondern dass er niemals erschaffen wurde und schon vor Abraham existiert. Mit anderen Worten, dass er schon vor der Schöpfung existierte, seit Ewigkeit her. Und in diesem Sinne verstanden die Juden auch, was er sagte, dass er der Gott des Alten Testamentes war. Und sie wollten ihn dann steinigen. Wir sagen dann auch, die Juden zur Zeit Christi wiesen ihn als den Messias und König von Israel ab. Jedoch weisen Prophezeiungen in den Büchern des Alten Testamentes auf die Tatsache hin, dass es Gott sein würde, der sie erlösen würde. Und dann zitieren wir Johannes Kapitel 5 und Vers 39. Johannes Kapitel 5 und Vers 39. Das alles so zur Einleitung auch im Hinblick auf die Frage, wer der Gott des Alten Testamentes war. Und dass Jesus Christus immer schon existiert hat. Er hat keinen Anfang gehabt. Er war immer schon die zweite Gottpersönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Der Heilige Geist, nebenbei gesagt, ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von beiden Gottwesen ausströmt. Das werde ich auch demnächst noch behandeln, erneut behandeln. In Johannes Kapitel 5 und Vers 39, da sagt Christus zu den Juden seiner Zeit, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Man kann auch übersetzen, sucht in den Schriften. Und ihr werdet finden, dass sie das ewige Leben darin lehren. Und diese Schriften, die zeugen von mir. Aber die Juden wollten das natürlich in keinster Weise akzeptieren. Und in Lukas Kapitel 24 und in Vers 27, Lukas 24, und in Vers 27. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, den Jüngern, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und wir lesen sogar auch in Lukas 10 und Vers 18, das können Sie sich nachher durchlesen, dass Christus sagte, ich sah den Satan herunterfallen vom Himmel wie einen Blitz. Damit bezog er sich auf die Rebellion, die der damalige Luzifer und seine Engel veranstalteten, um Gott von seinem Thron zu stürzen. Im Buch Jesaja, im Buch Ezekiel wird davon berichtet. Und in diesem Versuch, der natürlich scheiterte, wurde Luzifer zu Satan, war bereits vorher schon zu Satan geworden, als er sich dazu entschloss, gegen Gott zu rebellieren. Und die Engel sind heute als Dämonen bekannt. Und es sind scheinbar ein Drittel aller Engel, die erschaffen worden sind, die zu Dämonen wurden. Also zwei Drittel blieben loyal, aber ein Drittel sind Dämonen geworden. Das heißt, sehr, sehr viele Dämonen gibt es. Unzählbare für uns Menschen möglicherweise, wenn wir die alle so sehen würden. Wir könnten die gar nicht zählen, so viele sind es. Also Satan hat schon sehr große Macht heute, denn sie sind zurückgeschleudert worden auf die Erde, wo Satan nach wie vor seinen Thron hat, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Die Bibel zeigt uns also deutlich, dass Christus vor seiner Menschwerdung existiert hat als Gottwesen. Vor seiner Menschwerdung, so vor 2000 Jahren. Wir haben auch eine weitere Broschüre veröffentlicht, Gott ist eine Familie, auf die will ich kurz eingehen, denn in dieser Broschüre zeigen wir, dass die Juden in keinster Weise wussten, dass Gott eine Familie ist, und die meisten Juden wissen das heute auch nicht. Sie glauben an eine Gottpersönlichkeit und sie meinten damals, dass diese eine Gottpersönlichkeit der Vater war, der im Alten Testament unmittelbar mit den Menschen wirkte. Aber wie wir das auch in der letzten Predigt bereits gesehen hatten, das ist ein Trugschluss. In Lukas Kapitel 10 und in Vers 22. In Lukas 10 und Vers 22, da lesen wir die Worte von Jesus Christus. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Wir finden eine Parallelstelle hierzu in Matthäus 11, Vers 27. Jesus Christus musste den Juden damals, muss den Menschen heute offenbaren, wer Jesus Christus und wer der Vater ist. Die Menschen damals, die Juden, die kannten den Vater nicht. Die meisten Menschen heute kennen den Vater nicht. Die meisten Menschen heute meinen, dass es der Vater war, dieser grausame, schreckliche Gott des Alten Testamentes, der so voller Missgunst und voller Zorn reagiert hat und agiert hat, und dass es der demütige Jesus Christus des Neuen Testamentes war, eine andere Persönlichkeit als die des Alten Testamentes, sodass es zwei verschiedene Komponenten gibt, der eine zornige Gott und der andere demütige und alles vergebende Gott, der uns so annimmt, wie wir sind, wir brauchen unsere Sünden in keinster Weise zu bereuen und so weiter und so fort. Und sie verstehen nicht, dass es Jesus Christus war, der Gott des Alten Testamentes war. Keine verschiedene Persönlichkeit hier. Und Jesus Christus war und ist zornig, wenn wir uns weigern, uns Gott zu unterstellen. Schauen Sie, wir hatten auch bereits gesehen, und ich möchte auch dies noch mal kurz wiederholen, dass man niemals die Stimme des Vaters gehört, noch seine Gestalt gesehen hat, es sei denn in Visionen, aber nicht direkte Verbindung von Person zu Person, wie aber doch im Alten Testament klar und deutlich gezeigt wird, dass sich der Gott des Alten Testamentes den Menschen gegenüber gezeigt hat, zu ihnen gesprochen hat. Wir lesen dies in Johannes 1 und in Vers 18 zunächst einmal. Johannes 1 und Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Niemand hat Gott je gesehen. Wer ist hier mit Gott gemeint? In Johannes 5 und Vers 37 wird es deutlich. Johannes 5 und Vers 37. Da sagt Christus: und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also, wessen Stimme man nicht gehört hat und wessen Gestalt man nicht gesehen hat, war die Gottes des Vaters. Wenn es also heißt, niemand hat Gott jemals gesehen, bezieht sich das auf Gott den Vater, wie Christus hier selbst klarstellt. Denn wir wissen ja, dass der Gott des Alten Testamentes sich den Menschen gegenüber gezeigt hat. Wir wissen, dass die Menschen den Gott des Alten Testamentes sogar in seiner verherrlichten Form in einem gewissen Maße gesehen haben. Moses wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und er wurde dann in eine Felsspalte gestellt und Gott hielt seine Hand über ihm, ging an ihm vorbei, aber er konnte dann die Herrlichkeit von hinten sehen. Und dann sprach Gott auch über die Charakteristika Gottes. Das war Jesus Christus. Muss es gewesen sein. Es kann nicht der Vater gewesen sein, weil es ja heißt, niemand hat jemals die Gestalt des Vaters gesehen, noch seine Stimme gehört. Es wird auch deutlich gesagt in den Schriften, dass es Jesus Christus war, der zum Beispiel die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat. Schauen wir uns dies auch an, in 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 4. 1. Korinther 10 und Vers 4. Alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken, von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und auch in Vers 9 wird Folgendes gesagt. Lasst uns nicht Christus versuchen oder auf die Probe stellen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht, sagt hier Paulus. Wir kennen ja alle die Stelle, wo die Israeliten murrten, weil sie nichts zu essen hatten, weil sie nichts zu trinken hatten und so weiter und so fort, wie sie gegen den Herrn, Jahwe, Gott, murrten. Was sagt hier Paulus, wer das war, gegen den sie murrten? Jesus Christus. Und so gibt es viele Stellen, die klar und deutlich zeigen, dass es Jesus Christus war, der im Alten Testament den Menschen gegenüber handelte. Er war derjenige, der mit den Menschen direkt verkehrte. Es war nicht der Vater. Der Vater war den meisten Menschen gar nicht bekannt. Die wussten gar nicht, dass es den Vater überhaupt gab. Nun, die Bibel selbst zeigt dies deutlich. In unserer Broschüre über Gottes eine Familie zeigen wir Ihnen einige Stellen auf, die Ihnen deutlich machen, dass die Bibel die Existenz des Vaters lehrte und lehrt im Alten Testament. Und diejenigen, die von Gott berufen worden waren, die wussten auch um die Existenz des Vaters. Aber die Masse der Menschen wussten es eben gerade nicht. Und deswegen musste Jesus kommen, um die Existenz des Vaters zu offenbaren. Was natürlich auch bedeutet, dass sie eben nicht den Vater anbeteten, sondern Jesus Christus, ohne das zu wissen. In Matthäus 22 und in Vers 29, da sagt Christus zu den Menschen, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Und dann spricht er von der Auferstehung von den Toten. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, die New Jerusalem Bible übersetzt, weil ihr weder die Schrift versteht, noch die Kraft Gottes versteht. Man muss Verständnis durch Christi und des Vaters Offenbarung erlangen. Wir lesen das in Lukas Kapitel 24. Lukas 24. Und es ist schade, dass einige das Verständnis hatten und scheinbar wieder verloren haben. Lukas 24 und Vers 45. Da heißt es, da öffnete er ihnen, den Jüngern, das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Sie kannten zwar die Schrift, sie hatten zwar die Schrift, das Alte Testament gelesen, verstanden aber gar nicht, was da gesagt wurde. Schon mal gar nicht das, was über Jesus Christus gesagt wurde. Auch was über den Vater gesagt wurde. Schauen Sie, wir müssen zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als der erste Mensch, Adam und Eva, erschaffen wurden. Und als Adam und Eva sündigten, da schnitt Gott sie von dem Baum des Lebens ab. Er hatte ihnen gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, inklusive dem Baum des Lebens, aber ihr dürft nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben, und sie sind gestorben an diesem tausendjährigen Tag. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stand für den Willen, sich selbst Erkenntnis über das anzueignen, was in den Augen der Menschen unter Satans Inspiration gut und böse ist. Das war diese Idee, dass man durch Experimente lernen kann, was gut ist und was böse. Aber das ist nicht genau das, was Gott sagte. Und als Gott die Menschen von dem Baum des Lebens abschnitt, der symbolisch war für den Heiligen Geist, aber auch für geistliches Verständnis, da fehlte ihnen das. Und es fehlt den Menschen auch heute noch. Es sei denn, Gott offenbart uns das Verständnis und gibt uns das Verständnis. Und so waren die Menschen auch von der Möglichkeit abgeschnitten, das Heil zu erlangen, es sei denn, diejenigen, die spezifisch berufen werden würden in diesem Leben. Aber sie werden nachher diese Gelegenheit haben. Im Millennium, im großen weißen Throngericht. Aber zurzeit ist es so, dass die Menschen abgeschnitten sind von dieser Möglichkeit. Wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht, Menschliches Leid. Weshalb und wie lange noch? Da möchte ich auch etwas kurz daraus vorlesen. Zunächst von Seite 20 unter dem Kapitel Zeit und Zufall, Fragezeichen. Und da sagen wir, prinzipiell ist es richtig, bis auf jene Situationen, in denen Gott in menschlichen Angelegenheiten oder in menschliche Angelegenheiten eingreift, um gewisse Aspekte seines Planes für die Menschheit umzusetzen, dass infolge der ersten Sünde von Adam und Eva diese Welt von Gott abgeschnitten ist. Als der Mensch sich entschied, nicht auf Gott zu hören, beschloss Gott, dem Menschen den Zugang zu ihm und seinem Weg des Lebens zu verwehren. Mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Mit anderen Worten, mit den Ausnahmen, die sich auf jene beziehen, die dazu vorherbestimmt waren, in diesem Leben berufen zu werden. Und wir sagen auch Folgendes in dieser Broschüre auf Seite 16. Satan ist die Macht über alle Reiche dieser Welt gegeben. Und dann zitieren wir einige Bibelstellen. Dies schließt Kontinentaleuropa, Großbritannien, Russland, China, Indien, Japan sowie die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland, die ganze Welt mit ein. Satan kann diese Macht übertragen, wem er möchte. Und dies bestritt Christus nicht, als Satan ihn zu verführen suchte, weil er wusste, dass Satan recht hatte. Nun, ich möchte hier kurz aus einer alten Broschüre vorlesen, die damals von der weltweiten Kirche Gottes unter Herrn Robert W. Armstrong veröffentlicht wurde. Nun, die weltweite Kirche Gottes, die existiert nicht mehr in dem Sinn. Aber diese Broschüre lautet Eine Welt gefangen gehalten. Und ich möchte hier einmal kurz etwas lesen von den Seiten 18 und 19. Denn was wir heute lehren, was wir Ihnen gerade vorgelesen haben in unserer Broschüre über das menschliche Leid, das ist etwas, was die Kirche Gottes schon lange, seit langem verstanden hat. Nun, einige verstehen es heute leider auch wiederum nicht mehr. Und sie versuchen genau das zu tun, von dem Herr Armstrong hier spricht, was wir eben gerade nicht tun sollen. Und er sagt hier, der Mensch stand unter Satans Einfluss und die ganze von Adam gegründete Weltfamilie wurde dazu verführt, eine Zivilisation zu errichten, die zur Welt Satans wurde, einer Welt gefangen gehalten. Sie hat Stadt- und nationalstaatliche Herrschaftsformen, Wirtschaftssysteme, gesellschaftliche Systeme ausgebildet, alle am Prinzip des Nehmens ausgerichtet, nicht an uneigennütziger Liebe, Zusammenarbeit, Harmonie und Frieden. Jesus kam nicht, um diese Welt, die Welt Satans, zu reformieren oder zu retten. Er kam, um eine neue Welt zu gründen, und zwar Gottes plangemäß durch seine Kirche. Jesus brachte der Menschheit die Botschaft des Evangeliums, nicht im Versuch, die Welt Satans zu ändern und zu bekehren, sondern um Zeugnis zu geben vom kommenden weltbeherrschenden Reich Gottes. Und dann sagt er später, nur wer unmittelbar von Gott erwählt und geistlich berufen wird, kann durch Jesus zu ihm kommen, zu dem Vater. Und dann wird Johannes 6 und Vers 44 zitiert, wo es heißt, es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Die solchermaßen von Gott zu seinem Reich Berufenen und Erwählten sollen von der Welt ausgehen, sich von ihr absondern. 2. Korinther 6, Vers 17. Jesus hat sich nicht als Teil dieser Welt, ihre Wege und Sitten verstanden, und die Berufenen dürfen das auch nicht. Jesus hat, als er auf Erden wandelte, diese Welt mit einem Bauwerk verglichen. Auch die Kirche wird in der Schrift mit einem Bauwerk verglichen. Jesus kam nicht, um das Weltgebäude, unsere Zivilisation zu reparieren, zu restaurieren oder zu erneuern. Das ganze Fundament, das satanische Fundament, ist schlecht. Auch was darauf gebaut ist, die Staats- und Rechtssysteme, die materialistischen Bildungssysteme, die Religionen, die gesellschaftlichen Systeme und Sitten, ist schlecht und bringt Unglück, Unzufriedenheit, Streit und Hader hervor, die zu Gewalttat und Vernichtung führen. Angst, Leid, Armut, Tod kennzeichnen unsere Welt. Das sind die tragenden Säulen und Balken des Gebäudes, das sich die Welt nennt. Jesus kam nicht, um die Welt zu reformieren, sie geistlich zu erneuern, für sie zu beten, sie ganz oder teilweise zu retten. Nein. Die Kirche ist der Anfang, das Embryo oder der Embryo eines ganz anderen und neuen Bauwerks. Jesus berief die von Gott Erwählten, sich aus der Welt und aus ihren Wegen zurückzuziehen. Allerdings müssen die Herausberufenen in derselben Welt verbleiben. Dann stellt er die folgende rhetorische Frage. Was ist die eigentliche Zweckbestimmung der Kirche? Wozu hat Jesus sie gegründet? Um das baufällige Gefüge der Welt, um noch einmal den Vergleich anzugreifen oder aufzugreifen, zu reparieren? Um die sündige Welt Satans durch Bekehrung zu retten? Nein, Jesus Christus ist der Anfang, das Fundament eines völligen Neubaus, einer neuen Welt und neuen Zivilisation. Der Welt von morgen. Die Kirche sollte niemals untergehen, in Regen, Überschwemmung und Sturm. Der neue Bau, felsenfest gegründet, sollte bestehen. Jesus hat nicht gesagt Kirchen. Paulus sagte, sie werde stets einerlei Rede führen, nicht gespalten sein. Wo ist diese Kirche heute? Eine Frage, die Sie sich selbst beantworten müssen. Schauen Sie. Adam und Eva sündigten. Sie wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Durch ihre Sünde haben sie sich selbst vom Zugang zum Baum des Lebens abgeschnitten und damit auch zur Autorität und dem Wissen von Gott. So ist die Welt heute in der Tat abgeschnitten. Und wie wir eben gelesen haben, nur diejenigen, die ganz spezifisch von Gott gezogen werden, von Gott dem Vater, um zu Christus zu kommen, die können diese Erkenntnis erlangen, die können den Heiligen Geist erlangen. Die können damit ihren Weg zum Heil in dieser Zeit gehen. Für die anderen wird es erst später der Fall sein. Auch das ist etwas, was die Menschheit heute in keinster Weise versteht, was die Evolutionslehre in keinster Weise begreifen. Gott hat den Menschen erschaffen, er hat sich nicht irgendwo entwickelt. Und er hat den Menschen unter der Inspiration von Satan, der nach wie vor auf dieser Erde herrscht. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist der Fürst der Finsternis. Er hat einen Thron auf Erden, wie das Buch der Offenbarung sagt. Er hat den Menschen eine gewisse Zeitspanne verliehen, während der Mensch leben soll unter der Inspiration Satan, um zu erkennen, wie falsch, wie schrecklich, wie verkehrt dieser satanische Weg ist. Nun, was wichtig ist zu begreifen, wir haben jetzt mehrfach davon gesprochen, die Welt ist abgeschnitten von Gott. Natürlich ist sie abgeschnitten vom Zugang zum Baum des Lebens. Aber sie ist abgeschnitten von Gott. Von wem genau? Von wem genau? Denn schauen Sie, Jesus Christus hat ja mit den Menschen verkehrt, hat sich ja den Menschen gegenüber gezeigt, hat mit den Menschen gesprochen. Denken Sie an die vielen Stellen, wo Gott, der Herr, den Menschen erschien. Er erschien Abraham, um dann mit ihm über Sodom zu sprechen. Er erschien natürlich Mose. Er erschien in vielen anderen Situationen und hat mit den Menschen gesprochen. Er hat die 10 Gebote vom Berg Sinai verkündigt. Es war seine Stimme, die 10 Gebote verkündigten. Diese schrecklichen 10 Gebote, die Christus kam, als er ein Mensch wurde, um sie abzuschaffen. Sein eigenes Gesetz wollte er abschaffen? Schauen Sie, wenn man begreift, dass es Jesus Christus war, der Gott des Alten Testamentes war, da kommen also diese Ideen schon gar nicht mehr auf, dass man sagt, ja, Christus kam, um das schreckliche Gesetz des Vaters abzuschaffen. Er, Christus, hat dieses Gesetz verkündigt. Natürlich war es letztendlich das Gesetz Gottes des Vaters, das durch den Sprecher Jesus Christus verkündigt wurde, aber er hat es verkündigt. Die Menschen haben seine Stimme gehört, als er es verkündigte. Von daher ist es absolut richtig, zu sagen, dass Christus der Gott des Alten Testamentes war. Er war derjenige, der von den Menschen verehrt wurde, der von den Menschen angebetet wurde. Die wussten ja gar nichts von Gott dem Vater. Adam und Evas Sünde haben die Menschen letztendlich vom Zugang zu Gott dem Vater abgeschnitten. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Bevor ich auf diese wichtige Wahrheit eingehe, möchte ich zunächst einmal etwas Ihnen vorlesen aus dem Buch, das Herr Armstrong geschrieben hat. Kurz vor seinem Tode wurde es veröffentlicht, Geheimnis der Zeitalter. Ich habe hier die deutsche Übersetzung, die einzige legitime deutsche Übersetzung. Die ist in Deutschland im Jahre 1987 herausgegeben worden. Und ich habe die englische Originalfassung, Mystery of the Ages, wiederum die einzige legitime Originalfassung, die wurde im Jahr 1985 herausgegeben. Ich sage das aus dem Grunde, weil es durchaus Ausgaben gibt, die behaupten, das wiederzugeben, was Herr Armstrong ursprünglich geschrieben hat. Aber diese Ausgaben sind nicht legitim, weil sie, wie wir festgestellt haben, so einige Dinge verändern. Nicht unbedingt genau das wiedergeben, was Herr Armstrong schrieb. Einiges verändern, einiges auslassen, einiges ergänzen. Also es geht mir um die legitime Ausgabe in seinem Buch Geheimnis der Zeitalter. Da möchte ich so einiges vorlesen Ihnen heute aus diesem Werk, um Ihnen auch hier wiederum zu zeigen, wie man das verstehen muss, dass der Mensch abgeschnitten wurde von Gott oder man kann es auch anders sagen, dass er sich selbst abgeschnitten hat von Gott durch seine Sünde. Ich will auch gleich etwas anderes noch hinzufügen. Natürlich hat diese Tätigkeit von Adam und Eva Auswirkungen gehabt auf die Nachkommen. Nun, eine Erbsünde gibt es nicht. Es ist also nicht so, dass aufgrund der Tatsache, dass Adam und Eva gesündigt haben, jetzt ganz automatisch alle Menschen dann dadurch gesündigt haben, dass die Sünde von Adam und Eva in diesem Sinne auf die Menschen übertragen wurde. Ja, wurden, selbst wenn der Nachfahre von Adam und Eva, sagen wir mal Abel, wenn der nicht gesündigt hätte, aber es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, aber wenn der nicht gesündigt hätte, dann wäre aufgrund der Erbsünde er gleichwohl schuldig geworden. Das lehrt die Bibel keineswegs. Jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Und das ist auch sehr wichtig zu begreifen, denn heute ist es so, dass viele Menschen sagen, ja, ich bin so, wie ich bin, weil Gott hat mich geschaffen auf diese Weise. Oder sagen wir einmal, ich bin aufgrund der Umstände so geworden, aufgrund der Eltern, die ich hatte, aufgrund meiner Freunde, und die haben mich alle beeinflusst, und die sind schuld, und ich bin gar nicht schuld. Nein, jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Sie können sich nicht rechtfertigen vor Gott, wenn Sie, sagen wir mal, zu viel trinken, weil andere Sie dazu animiert haben, zu viel zu trinken, und Sie haben dann einen Autounfall und töten vielleicht jemanden dabei. Ja, das ist ja nicht meine Schuld, das sind die Schuld. Die haben mich dazu animiert, zu viel zu trinken. Nein, Sie sind verantwortlich für das, was Sie tun. Sie nehmen Drogen und machen dann irgendwelche merkwürdigen Dinge. Sie sind verantwortlich für das, was Sie tun. Sie begehen Ehebruch, weil die Frau ihres Nächsten ihnen schöne Augen macht. Sie sind verantwortlich für das, was sie tun. Und so weiter und so fort. Also es geht nicht darum, dass es hier eine Erbsünde gäbe, eine automatische Transferierung von der Sünde von Adam und Eva auf die Nachkommen. Aber es geht schon darum, dass natürlich aufgrund des Einflusses, aufgrund der Lehren, aufgrund der Handlungen von Adam und Eva, die Nachkommen dann gewisse Dinge sich angeeignet haben. Ein Vater, der Alkoholiker ist und das seinem Sohn zeigt und immer wieder so als leuchtendes Vorbild vorangeht, die Möglichkeit ist schon gegeben, dass dann der Sohn diese Handlungen des Vaters kopiert und wird dann auch Alkoholiker, auch wenn er sagt, so würde ich ja nie leben wollen wie mein Vater, und dann tut das aber trotzdem. Also diese Einflüsse gibt es natürlich schon. Und diese Einflüsse gab es natürlich auch durch die Sünde von Adam und Eva, und dann haben die Nachfahren unter der Inspiration von Satan, wie wir eben gelesen haben, eine Welt erschaffen, die eine satanische Welt ist. Und Christus kam nicht, diese Welt zu reformieren, diese Welt zu erneuern, diese Welt zu bekehren. Nein, das Fundament war verkehrt, die ganze Welt wird zusammenbrechen. Christus kommt, um diese Welt zu zerstören, um eine neue Welt zu errichten. Er wird ja im Buch Daniel als der Stein beschrieben, der aus dem Himmel kommt, um das Standbild, das Nebukadnezar da gesehen hat, auf die Füße zu treffen und damit das gesamte Standbild zu vernichten. Das Standbild bezieht sich auf die gesamte Welt, auf die verschiedenen Regierungsformen, angefangen mit Babylon, bis hin zur Erneuerung, der letzten Erneuerung des Römischen Reiches in Europa, das, was wir heute erleben in Europa. Und schauen Sie, Christus wird dies alles vernichten und zerstören und eine neue Welt aufbauen. Eine Welt, in der letztendlich Gerechtigkeit existieren wird. Und Sie und ich sind dazu berufen, uns heute für diese neue Welterrichtung vorzubereiten. Schauen Sie, wir tun das nicht, wenn wir meinen, wir müssten jetzt in alle Welt hinausgehen, um da Missionstätigkeiten zu errichten in den armen Ländern. Das ist nicht die Aufgabe der wahren Kirche Gottes heute. Die Aufgabe der wahren Kirche Gottes heute ist das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu einem Zeugnis, schauen Sie, zu einem Zeugnis zu verkündigen. Das ist der Auftrag. Warum ist dieser Auftrag so wichtig? Weil es heißt, dann wird das Ende kommen, nicht zuvor. Wenn wir unseren Auftrag in den Augen Gottes erfüllt haben, wenn wir unseren Teil getan haben, wenn Gott sagen kann, okay, das ist jetzt genug, die Welt hat das Zeugnis erlangt, dann, aber auch nur dann, kann ich Jesus Christus zurückschicken, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, um die Tage zu verkürzen. Das heißt sogar in der Bibel, dass bereits es bestimmt ist, dass diese Tage verkürzt wurden. Gott kann ja auch in die Zukunft blicken. Aber er wird entscheiden, wann der Augenblick gekommen ist, wenn Christus zurückkommen wird, um was? Diese Welt zu retten? In gewisser Weise schon, aber es geht nicht um diese Welt. Es geht nicht um diese Zivilisation. Diese Zivilisation wird ein Ende haben. Er wird eine neue Zivilisation aufbauen. Er wird den Menschen dann zeigen. Und wir werden ihm helfen dabei, den Menschen zu zeigen, was es bedeutet, den Weg Gottes zu gehen. Im Buch Jesaja wird gesagt, die Menschen werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Heute, unter der Inspiration von Satan, dem Teufel, wird den Menschen eingetrichtert, ihr müsst Krieg führen, ihr müsst eine Armee haben, ihr müsst euch an den Aktivitäten der Armeen beteiligen, ihr müsst euch gegen die Feinde verteidigen, ihr müsst den Feinden zuvorkommen, ihr müsst da in diese Länder einfallen und so weiter und so fort. Krieg ist letztendlich der Vater aller Dinge, wie in den meisten Fällen es gesagt wird. Krieg ist ein großer Fluch in den Augen Gottes. Und alles dies wird ein Ende haben. Die Menschen werden lernen, nicht mehr Krieg zu führen. Sie werden ihre Waffen nehmen und sie zu Instrumenten umwandeln, die letztendlich nützlich sind. Schauen Sie, alles dies, Kriegsakademien, alles dies wird es nicht mehr geben. Gewalt wird nicht mehr toleriert werden. Es heißt sogar, dass wenn die Menschen den falschen Weg gehen, wir werden zu ihnen sprechen. Die Lehrer werden zu ihnen sprechen und sagen, das ist der falsche Weg, das ist der Weg, den geht, weder zur Rechten noch zur Linken. Wir werden es nicht zulassen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Menschen so weit gehen, dass sie wieder andere umbringen werden. Wir werden das verhindern. Wir werden natürlich auf die Motivation, die Herzen der Menschen blicken, um zu ihnen zu zeigen, dass es ein falscher Weg ist. Nun, die Menschen müssen nach wie vor ihre Entscheidung treffen, das ist richtig, aber ihnen wird zunächst einmal dann die Wahrheit gelehrt werden. Ihnen wird das Verständnis für die Schriften eröffnet werden. Alles dies ist wichtig zu begreifen, den Zusammenhang, dass die Welt abgeschnitten ist von Gott, aber von wem genau? Schauen Sie, Jesus Christus kam ja, um für uns zu sterben. Er kam, um für uns zu leiden. Er kam, sodass wir Vergebung der Sünde erlangen können, dass wir Reue haben können. Und es geht nicht alleine nur um die Reue, die hinführt zum ewigen Leben. Jona wurde zu den Niniviten geschickt, um denen zu verkündigen, in 40 Tagen wird eure Stadt vernichtet werden. Und die Niniviten haben bereut. Nun, nicht in dem geistlichen Sinne, dass sie jetzt auf einmal das Heil erlangen würden. Nein, sie haben bereut, diese falschen Taten getan zu haben. Und sie haben sich davon abgewandt. Und Gott hat gesagt, okay, dann werde ich die Stadt zunächst einmal nicht zerstören. Nun, nachher sind sie wieder auf den falschen Weg zurückgegangen und dann wurde letztendlich Nineveh zerstört. Und das wird heute auch nicht anders sein. Wenn wir heute die Predigten haben und wenn wir der Welt verkündigen, wenn wir gerade auch den deutschsprachigen Raum verkündigen, was es bedeutet zu sündigen, sich abzuwenden von der Sünde. Nicht jeder, der das tut, muss unbedingt jetzt berufen sein zum Heil. Nun, in den meisten Fällen, wenn Sie mir heute zuhören, wenn Sie heute begreifen, was wir in diesen Predigten sagen, wenn Sie sich abwenden von der Sünde, wenn Sie wirklich verstehen, dass es Gott ist, der Sie ruft, der Sie zu sich ruft, der Sie zu Christus bringt, dann sind Sie in aller Wahrscheinlichkeit nach berufen. Aber andere mögen erkennen, okay, wenn ich das jetzt aber tue, das ist falsch, das hat die Kirche des ewigen Gottes schon richtig so gesehen, ich sollte vielleicht doch aufhören, Ehebruch zu betreiben, ich sollte vielleicht doch aufhören zu stehlen, ich sollte vielleicht doch aufhören, andere zu belügen, diese schrecklichen Ausdrücke zu gebrauchen, die ja heute so gang und gäbe sind, Ausdrücke, die also wirklich nicht im Munde eines Christen gefunden werden sollten, von göttlichen Blasphemien ganz abgesehen. Okay, das hat gewisse positive Resultate. Sünde hat immer negative Resultate. Gerechtigkeit in sich leben zu lassen, hat immer positive Resultate. Es gibt die Früchte des Werkes und es gibt die Frucht des Geistes. Aber auch da, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir uns auf der materiellen Weise ebenfalls bewegen, auf dieser physischen Weise, denn wir können ja nicht Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und gleichzeitig dann den Weg der Sünde begehen und betreiben. Sicherlich, wir sündigen alle, aber ich meine jetzt, eine Lebensweise der Sünde zu haben. Und das sage ich auch den jungen Leuten, die mir heute vielleicht zuhören, die meinen, ja, sie könnten so ein bisschen noch experimentieren, ein bisschen noch mit dem tun und das tun und dann irgendwann kommen sie vielleicht zur Reue und dann können sie sich immer noch für den Weg Gottes entscheiden. Denkt nicht, dass Gottes Geduld grenzenlos ist. Er gibt euch Zeit, aber er will auch, dass ihr auf diese Weise richtig euch verhaltet. Und wenn ihr es nicht tut, dann sagt Gott vielleicht eines Tages, okay, ich habe ihr diese Gelegenheit gegeben, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nicht mehr weiter meine Augen verschließen kann vor dem, was geschieht, vor dem Unglück, was sie sich selbst zufügen. Schauen Sie, was hat Jesus Christus gesagt, als die Menschen damals zu ihm kamen und sagten, ja, ist der ein größerer Sünder als diejenigen hier, denn diejenigen, die also die größeren Sünder zu sein scheinen, die sind jetzt irgendwie durch diesen Turm von Siloa erschlagen worden. Und Christus sagte, meint das nicht. Meint das nicht. Das sind nicht unbedingt größere Sünder als die anderen, als ihr andere. Und auch als Pilatus viele Juden umbrachte, diese Juden waren nicht unbedingt größere Sünder als die anderen, die nicht umgebracht wurden. Was sagte Christus? Wenn ihr nicht bereut, dann werdet ihr alle auf dieselbe Weise umkommen. Es ging hier um eine physische Situation. Es ging um einen physischen Tod. Und Christus sagte auch da, bereut, was ihr tut, dass ihr diesen falschen Lebensweg aufgebt. Denn sonst werdet ihr alle auf die gleiche Weise umkommen. Mit anderen Worten, ein Unfall, ein Unglück mag euch begegnen. Oder aber die Regierung wird gegen euch vorgehen und euch niedermetzeln, wie das leider so oft der Fall gewesen ist. Mit diesen einleitenden Worten möchte ich jetzt von Seite 111 aus dem Buch Geheimnis der Zeitalter von den Armstrong vorlesen, der nun im Jahr 1986 verstarb. Und dann ging natürlich die weltweite Kirche Gottes unter der neuen Administration unter im Gewühl doktrinärer Konfusion. Ein Thema, das ich in der nächsten Predigt, die ich geben werde, behandeln möchte. Aber hier sagte Armstrong Folgendes. Die Person in der Gottfamilie, die mit Adam sprach, war das Wort, Logos, die später als Jesus Christus geborene Gottperson. Mit Gott dem Vater hatte Adam keinen Kontakt. Schauen Sie, das ist jetzt wichtig. Mit Gott dem Vater hatte Adam keinen Kontakt. Als das Wort den Baum des Lebens den Menschen versagte, war fortan die gesamte Menschheit von Gott dem Vater abgeschnitten, bis zu dem Zeitpunkt, da Christus in höchster Macht und Herrlichkeit zur Erde zurückkehren wird, um Satan vom Erdenthron zu stoßen und die Herrschaft Gottes über die gesamte Erde wiederzuerrichten. Christi erstes Kommen hatte unter anderem den Zweck, den Vater zu offenbaren. Das hatten wir ja bereits gelesen, Lukas 10, Vers 22. Bis dahin hatte die Welt keine Kenntnis von der Existenz Gottes des Vaters. Die Welt hatte keine Kenntnis. Nun, einige berufen im Alten Testament natürlich schon, aber die Welt hatte keine Kenntnis von der Existenz Gottes des Vaters. Aus diesem Grund glaubte auch das Judentum an einen nur aus einer Person bestehenden Gott. Und das tut das Judentum heute nach wie vor. Sie glauben nur an den einen Gott. Gott ist nur eine Person, sagen sie. Sie verstehen nicht, dass die Einheit, die beschrieben wird, auch im Alten Testament, eine Einheit innerhalb der Gottfamilie ist. Eine Einheit zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus. Die denken und handeln genau identisch in dem Sinne. Sie glauben, es gibt nur eine Person. Und sie meinen, diese eine Person war Gott der Vater. Das ist der Grund, schreibt Herr Armstrong hier, warum die Theologen vergessen, beziehungsweise nie gewusst haben, dass Gott eine Familie ist, in die wir als Familienmitglieder hineingeboren werden können. Das ist auch der Grund, warum sie, als sie im Neuen Testament von Gott dem Vater und von der Göttlichkeit Jesu lasen, die falsche Theorie vom Heiligen Geist als dritter Person in einer Trinität aufstellten, womit sie, achten Sie auf diese Aussage, den Heiligen Geist lästerten. Und das ist eine sehr gefährliche Sache, dies zu tun. Vor allen Dingen, wenn sie begriffen haben, dass der Heilige Geist keine Person ist, sondern dass er die Kraft ist, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Aber ich habe sogar hochrangige Evangelisten in den Splintergruppen der Kirche Gottes nach dem Tode von Herrn Armstrong, die sich dann abgewandt haben von der dann existierenden weltweiten Kirche Gottes, ihre eigenen Gruppierungen aufgebaut haben, die haben sogar gesagt, und ich habe das mit eigenen Ohren gehört, dass der Heilige Geist Gott ist. In meinen Augen war das eine Lästerung gegenüber Gott, denn der Heilige Geist ist keineswegs Gott. Der Heilige Geist ist die göttliche Kraft, die von Gott dem Vater und Jesus Christus ausgeht, aber es ist keine Person. Der Heilige Geist ist nicht Gott. Aber wie gesagt, einige sind, oder waren zumindest so verblendet, dass sie das gar nicht mehr verstanden haben, obwohl sie das einmal offensichtlich doch verstanden hatten. Es heißt hier, diese falsche Idee, dass der Heilige Geist als dritte Person in der Trinität existiert, damit haben sie den Heiligen Geist gelästert, sie haben damit Gott eingeschränkt und die Erkenntnis unterdrückt, dass bekehrte Menschen Mitglied der Gottfamilie werden können. So machte Satan das Christentum in Anführungszeichen blind für die Wahrheit und den Sinn des Evangeliums Jesu Christi. Und dann fährt er fort, Folgendes zu sagen. Sie haben eine hochwichtige Wahrheit übersehen, die Auferstehung von den Toten. Sie feiern ein heidnisches Osterfest zur Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, aber sie übersehen die klare biblische Lehre, dass alle, die einmal gelebt haben, von den Toten auferstehen sollen, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. In drei verschiedenen Auferstehungen. Haben Sie jemals im orthodoxen Christentum von einer zweiten Auferstehung gehört? Mit Sicherheit nicht von einer dritten. Die dritte Auferstehung ist auch etwas, was die Bibel klar und deutlich lehrt, aber die, oder einige, innerhalb von gewissen kirchlichen Splintergruppen, lehnen das auch ab, dass es eine dritte Auferstehung gibt. Sehen Sie die Konfusion, sehen Sie, wie Satan wieder es versteht und verstanden hat, seine falschen Ideen in die Köpfe der Menschen hinein zu katapultieren. Die einzige Hoffnung, schreibt der Armstrong her, die die Bibel der großen Masse der Menschen auf unserer sterbenden Welt gibt, ist die Hoffnung auf Auferstehung von den Toten. Doch dies ist eine Hoffnung von felsenfester Gewissheit. Aber das ist natürlich die Tragödie, dass die Menschen keineswegs daran glauben, das nicht verstehen. Die meinen, wenn man stirbt, dann geht man gleich in den Himmel ein. Die meisten gehen in den Himmel ein, andere gehen in die Hölle oder ins Fegefeuer oder in eine Limbo-Situation. Nichts von dem ist in der Bibel gelehrt. Aber es ging mir jetzt darum, und es geht mir jetzt auch in einer weiteren Ausführung darum, Ihnen zu zeigen, von wem genau die Menschheit abgeschnitten wurde. Wir sagen, der Mensch ist abgeschnitten worden von Gott. Richtig, aber welche Gott-Persönlichkeit war es, von dem die Menschheit abgeschnitten wurde? Gott, der Vater. Und deswegen haben die meisten Menschen auch noch nicht etwas gehört von dem wahren Gott, dem Vater. Und sie sehen das alles total verkehrt. Glauben nicht, dass Jesus Christus der Gott des Alten Testamentes war. Sagen, das war Gott der Vater. Und Jesus Christus, der kam dann als demütiger Knecht daher, um alles das zu widerrufen, alles das zu widerlegen, was dieser grausame Gott, Vater im Alten Testament, gelehrt hat. Und sie verstehen in keinster Weise, dass es Jesus Christus war. Und Jesus Christus konnte zornig werden. Er wurde sehr zornig, als die Pharisäer und die Sadduzäer aufgrund der Härte ihres Herzens ihm nicht zugestanden, jemandem anderen zu helfen. Und wir lesen von dem Zorn Gottes des Vaters und des Lammes, der kommen wird, weil die Menschen sich in keinster Weise Gott unterstellen wollen. Und wir lesen auch von der Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament. Nun, es war natürlich Jesus Christus, aber die Menschen, die jetzt ihn als den Vater titulieren, die übersehen solche Stellen gänzlich, wollen das gar nicht begreifen. Warum nicht? Weil sie eben doch den Eindruck vermitteln wollen, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Dem brauchen wir nicht mehr untertan zu sein. Aber was sagt uns Johannes? Das ist Gottes Liebe, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, sollten nicht schwer sein für uns. Aber hier auf Seite 125, da lesen wir Folgendes. Von Gott, dem Vater, wusste die Welt wohlgemerkt nichts, bis Jesus kam und den Vater offenbarte. Aber auch heute muss die Menschheit diese Offenbarung annehmen. Und die meisten Menschen tun es eben gerade nicht, weil sie auch das Verständnis gar nicht haben, um wirklich zu begreifen, wer Gott der Vater war, wer Jesus Christus war, wer Gott der Vater ist, wer Jesus Christus ist und was beide heute bewirken in unserem Leben, in dem Leben derer, die berufen sind. Herr Armstrong schreibt, von Anfang an war die Welt von Gott, dem Vater, abgeschnitten. Jesus kam, um reumütige Gläubige mit dem Vater zu versöhnen. Und er zitiert hier Römer 5 und Vers 10. Und diese Stelle möchte ich auch kurz mit Ihnen jetzt aufschlagen. Römer 5 und Vers 10. Aber haben Sie das jetzt verstanden, dass es um das Abgeschnittensein von Gott, dem Vater, sich gedreht hat? Nicht unbedingt von Jesus Christus. Schon, der Weg zum Heil war abgeschnitten, aber die Beziehung, die konnte nach wie vor bestehen. zwischen Israel und Jesus Christus, dem Gott des Alten Testamentes, dem Herrn, dem Ewigen, Yahweh. Römer 5 und Vers 10, da lesen wir. Denn wenn wir mit Gott, Gott dem Vater, versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Sie und ich, wir waren Feinde, wir wussten von Gott auch nichts, weder von Gott dem Vater noch von Jesus Christus. Aber wir wurden versöhnt durch den Tod von Jesus Christus, als wir noch Feinde waren, aber dann haben wir das erkannt, dann haben wir bereut. Dann haben wir verstanden, was es bedeutet, ein Feind Gottes zu sein. Jemand, der Gottes Gesetz verschmäht, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt, wer sich gegen die Kraft des Heiligen Geistes wendet, ist nach wie vor ein Feind Gottes. Noch einmal. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, gerettet werden durch sein Leben. Das Leben Jesu Christi und auch das Leben Gottes des Vaters, die in uns wohnen, durch den Heiligen Geist, wenn wir den Heiligen Geist bei der Taufe erlangt haben. Wie viel mehr werden wir nun gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Versöhnt sind, eine Beziehung haben zu Gott, dem Vater, die wir vorher nie hatten. Und die meisten Menschen haben sie auch heute nicht, weil sie nichts von der Existenz Gottes des Vaters wissen und haben alle möglichen Ideen, wer Gott der Vater ist, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Um das alles zusammenzufassen. Wir haben also gesehen, dass die Welt abgeschnitten wurde von Gott, dem Vater, dem Höchsten innerhalb der Gottfamilie. Und sie ist auch abgeschnitten worden von dem Wissen, von dem Verständnis, wer Gott der Vater und Jesus Christus in Wirklichkeit sind. Nun, der Vater hat niemals direkt, unmittelbar mit den Menschen agiert. Er hat sich ihnen nicht gezeigt, es sei denn in Visionen hin und wieder. Aber er hat sich ihnen nicht direkt gezeigt von Person zu Person, von Angesicht zu Angesicht. Er hat nicht mit ihnen gesprochen. Er hat ihnen nichts mit seiner Stimme verkündigt. Und er wurde auch nicht im Großen und Ganzen von den Menschen verehrt, angebetet, weil die wussten ja gar nichts von seiner Existenz. Was sie wussten, ohne es wirklich zu wissen, wer er war, war die Existenz von Jesus Christus als dem Herrn, dem Yahweh des Alten Testamentes. Selbst wenn sie die Schriften gelesen haben, verstanden sie nicht, was da eigentlich gesagt wurde. Selbst die Jünger verstanden nicht ursprünglich, dass die Schriften von Jesus Christus sprachen. Und er musste ihnen das alles erklären. Niemand hat die Stimme des Vaters gehört. Niemand hat seine Gestalt gesehen. Aber sie haben die Gestalt von Jesus Christus gesehen und sie haben seine Stimme gehört. Und von daher ist es absolut richtig notwendig, erforderlich, dass wir verstehen, dass es Jesus Christus war, der der Gott des Alten Testamentes war. Und es war Jesus Christus, der heute das Wort des Vaters uns verkündigt. Und dass er das Haupt der Kirche ist. Und dass er zurückkommen wird, um der Menschheit das Reich Gottes zu bringen, die Herrschaft, die Gewalt, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Es wird alles dies natürlich letztendlich wieder dem Vater übergeben werden, wenn Christus alle Feinde besiegt hat, auch den Tod, wenn es das nicht mehr geben wird. Denn der Gott, der Vater ist der Höchste der Gottfamilie, aber es war Christus, der Gott des Alten Testamentes, um es noch einmal zu sagen, der mit den Menschen verkehrte, der mit den Menschen sprach, der sich ihnen zeigte, der ihnen den Weg Gottes offenbarte. Und wenn wir diese Wahrheit weiterhin beherzigen, dann werden wir auch das Gesamtkonzept der Bibel und das Gesamtkonzept des Planes Gottes begreifen. Wenn nicht, dann sind wir in großer Gefahr, letztendlich abzufallen von dem wahren Gott und seinem Sohn, Jesus Christus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.